SWR 1 Arbeitsplatz.
Mit Jenny Bein. Hallo zu unserem Podcast. Wie sicher fühlt ihr euch im Job? Ich meine jetzt nicht die körperliche Unversehrtheit, sondern eher traut ihr euch in Meetings eure Meinungen und Ideen zu sagen? Oder wird dann von irgendeinem anderen direkt verbal draufgehauen und dann lässt man es lieber bleiben? Über genau solche Situationen sprechen wir heute in der Sendung und reden mit einer Expertin und Autorin über den Safe Space im Büro und was das Ganze eigentlich mit US-Popstar Taylor Swift zu tun hat. Vorher wollten wir aber von den Menschen in Mannheim wissen, wie sicher fühlen sie sich eigentlich in ihrem Job?
Also wenn man vom Chef Angst hat, dann sollte man aufhören.
Mal ein ungutes Gefühl, wenn es ein unangenehmes Thema war. Vielleicht, wenn die Meinungen auseinandergehen, wie eine Strategie zu verfolgen ist oder wie man Prozesse organisiert. Wenn so strukturell was ist, kann man sich ja auch immer noch an den Betriebsrat wenden, mit Kollegen kurz schließen und nicht so unoffensiv damit umgehen.
Es gibt immer eine Lösung. Ja, aber man weiß ja auch, dass man selbst Fehler macht. Man muss sich selbst reflektieren und sollte dann auch keine Angst haben, mit dem Chef zu sprechen, falls es mal doch etwas gibt. Ja.
Meine direkte Vorgesetzte hatte auch immer eher so das Gefühl, sie darf es nicht ansprechen. Also war ganz strange, dass ich da gar nicht so das Gefühl hatte, ich kann jetzt offen reden und sagen, hey, wir brauchen hier Hilfe.
So, wir reden ausreichend, dass im Grunde auch alles geklärt ist, ja, doch. Miteinander reden ist immer gut und natürlich, wenn man Vorgesetzte hat, die auch von der Sache was verstehen, das ist noch besser.
Eine Umfrage von Wolfgang Brauer. Die Autorin Karin Lausch hat über das Thema ein ganzes Buch geschrieben. Nächste Woche Dienstag, am 3. Februar, kommt es raus und heißt Feel Safe, Be Brave. Wie wir mit psychologischer Sicherheit besser zusammenarbeiten und mutiger entscheiden. Und darüber wollen wir jetzt mit ihr sprechen. Frau Lausch, welche Art von Sicherheit und Mut meinen Sie denn genau?
Da meine ich die psychologische Sicherheit. Was erstmal sperrig klingt, ist im Prinzip die gefühlte Sicherheit, die wir empfinden, wenn wir unter Menschen sind. Und die wird schon in der Familie geprägt. Ich glaube, wir alle kennen das. Weihnachten war gerade vor der Tür oder stand gerade vor der Tür. Und wenn unsere Schwiegermutter gerade schlecht gelaunt ist und was sagt, was wir doof finden, sagen wir das dann oder schlucken wir das zähneknirschend runter? Ich könnte mir vorstellen, damit kann schon mal jeder und jede was anfangen. Und im Arbeitskontext haben wir das im Zweifel genauso, immer da, wo wir in Gruppen sind.
Kann man denn immer sagen, woran das liegt? Also an der Chefetage, an einzelnen Leuten? Also dass wirklich, wenn so einer, der immer draufhaut, dabei ist, das macht eigentlich schon die ganze Sicherheit kaputt? Oder woran liegt's?
Das könnte man so sagen. Es ist immer sehr spezifisch und unterschiedlich, weil jedes Unternehmen auch eine ganz andere Kultur hat und andere Strukturen. Aber wir können sagen, dass Hierarchie ganz viel ausmacht. Also wenn beispielsweise autoritäre Führung und Machtgefälle spürbar ist, dann wirkt sich das automatisch auf die psychologische Sicherheit aus. Das heißt, Menschen sagen ihrem Chef oder ihrer Chefin dann, was sie glauben, was die Person hören will und nicht das, was sie wirklich denken. Dabei bleiben dann echte Ideen auf der Strecke, Zweifel werden nicht geäußert, Prozesse nicht hinterfragt und das ist dann ziemlich teuer.
Sie haben schon angesprochen, dass diese nicht vorhandene Sicherheit Folgen für die Wirtschaft hat. Was heißt das, wenn die Leute sich in ihrem Job nicht wohlfühlen, nicht sicher fühlen und sich entsprechend verhalten?
Wir kennen das sicher alle, wenn wir Gefahr wittern. Der Mensch hat evolutionär bedingt sehr, sehr gute Protokolle im Körper, die dann gestartet werden. Das heißt, Adrenalin wird ausgeschüttet, wir haben einen höheren Cortisolspiegel, wir sind auf Kampf oder Flucht eingestellt. Wenn das jetzt zum Dauerzustand wird, weil ich mich in meinem Team ständig nicht wohlfühle und immer Angst habe, in Missgunst zu fallen, wenn ich was Falsches sage, dann bin ich im Daueralarmmodus und das macht Menschen krank. Dann ist es so, dass all das sich nicht nur auf die Krankentage auswirkt, sondern auch auf die Produktivität während der Arbeit. Denn wer ständig auf der Hut ist, hat wenig Kapazität, um wirklich produktiv zu arbeiten und zu leisten. Und wenn Ideen nicht geteilt werden, dann sind wir auch nicht innovativ, weil wir gar nicht in der Lage sind, Liebgewonnenes oder irgendwelche Gewohnheitsrechte überhaupt in Frage zu stellen. Also wir ändern zu wenig und wir passen auch zu wenig an.
Was können denn Führungskräfte tun, damit sich ihr Team sicher fühlt? Oder muss man sogar noch einen Schritt weiter zurückgehen? Wie kriegen die das überhaupt mit?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist gut, einmal systemisch drauf zu gucken. Wir haben in unserem gesamten Arbeitssystem und auch schon Schulsystem gelernt, dass der störungsfreie Ablauf wichtiger ist als das, was wir zu sagen haben. Wenn jemand jetzt aber mutig ist und was sagt und Zweifel äußert, dann ist das immer erstmal eine Störung und hält uns von dem ab, was wir gerade schaffen wollten. Und ich glaube, gerade in der Führung können wir diese Momente viel sensibler wahrnehmen und an unserer eigenen Ablehnung dieses unbequemen Arbeiten und diese Störung einmal zulassen und mit ein bisschen Neugierde wahrnehmen. Denn meistens steckt darin eigentlich das richtige Weiterentwicklungspotenzial.
Jetzt widmen Sie in Ihrem Buch ein ganzes Kapitel dem US-Popstar Taylor Swift. Was können denn Führungskräfte oder wir alle von Taylor Swift lernen?
Ja, in dem Buch geht es ja auch darum, wie man denn überhaupt eine Art Safe Space schafft. Ich habe Taylor Swift deswegen genommen, weil sie, wenn man sich ihre Followerschaft anschaut, dann sagen die aus voller Überzeugung, dass diese Community ein Safe Space für sie ist. Und das habe ich mir mal angeguckt, wie Taylor Swift das eigentlich macht. Und da können wir für Führung sehr, sehr viel lernen. Denn sie macht eigentlich all das, was in der Führung immer noch verschrien ist oder als No-Go gilt. Sie zeigt sich sehr authentisch. Ich glaube, da können wir uns zur Führung sehr, sehr viel mitnehmen, weil ich habe in den Coachings viele Führungskräfte, die immer noch davon ausgehen, dass sie im Arbeitskontext eine Rolle spielen müssen. Dann ist sie sehr, sehr klar. Das ist auch etwas, wo viele Führungskräfte derzeit noch zurückschrecken. Das heißt, sie sagt einfach sehr, sehr klar, was sie denkt. Sie ist sehr mutig. Sie äußert sich also auch zu Themen, die durchaus sehr polarisierend sind. Gerade Führungskräfte im Unternehmen scheuen sich davor, eine Haltung einzunehmen, weil sie ja auch immer in Spannungsfeldern arbeiten und immer mit unterschiedlichen Interessen konfrontiert sind. Und dann, was ich besonders wichtig finde, sie zeigt Nähe und sie zeigt Verletzlichkeit. Also diese ganz menschlichen Komponenten, die für Führung immer noch als sehr riskant gelten. Und Führung heißt heute nicht mehr, ich weiß alles und sag euch jetzt, wie es geht, sondern Führung heißt, lasst uns mal gemeinsam rausfinden, wie es geht. Das ist die neue Form von Orientierung und die gibt viel mehr Sicherheit, vor allem, wenn alles andere unsicher ist.
Sagt Karin Lausch, ihr neues Buch Feel Safe, Be Brave erscheint nächsten Dienstag am 3. Februar im Haufe Verlag. Wir kommen zu einem anderen Thema. Es gibt so bestimmte Gegenstände, die braucht man maximal ein- oder zweimal im Jahr. Ein Schlitten, eine elektrische Heckenschere oder große Boxen für die Silvesterparty. Kaufen will man sie nur dafür in der Regel nicht, aber wenn man sie halt gerade braucht, ist man ziemlich aufgeschmissen ohne. Ein junges Unternehmen aus Mainz hat daraus jetzt eine Geschäftsidee gemacht. Sie haben einen Online-Marktplatz ins Leben gerufen, wo Menschen Gegenstände vermieten können. Eine Art eBay nur mit zurückgeben. Mietzi heißt das Unternehmen und SWR1-Reporter Michael Herr stellt es vor.
Vor mir habe ich eine Bohrmaschine, verschiedene Fotokameras, hier ist noch ein Schlitten für Privatleute.
Benedikt Dreismann scrollt durch die Internetseite von Mietzi. All die Dinge hat jemand dort zum Vermieten angeboten. Und manchmal dürfen die Sachen auch etwas größer sein, erzählt sein Geschäftspartner Salim Zayen.
So ein Kinderkarussell hat jemand mal eingestellt. Genau, da kann man direkt den Anhänger ranhängen und das Karussell mitnehmen. Ja.
Ein Online-Marktplatz für Dinge, die man gerade nicht braucht. Nur nicht zum Verkaufen, sondern zum Vermieten. Das ist die Idee hinter Mietzi. Seit Mitte November ist die Seite online.
Richtig geil. So super, super toll. So ein richtig nices Gefühl, als ja das erste Mal zwei völlig fremde Menschen über unsere Plattform sich gefunden haben. Du hast das, ich brauche das, ich leite es jetzt aus. Mega.
Bis dahin war es allerdings schon ein gutes Stück Weg. Die Idee zur Mietplattform hatten die beiden Männer Mitte 20. Und zwar ziemlich unabhängig voneinander.
Also wir hatten beide die Idee dahinter, quasi aus verschiedenen Perspektiven. Ich hatte immer wieder Situationen, wo ich halt Musikboxen, Nebelmaschine oder irgendwelches Werkzeug gebraucht habe für Projekte und wollte mir die Sachen nicht kaufen.
Also wie bin ich auf Mietzi gekommen? Tatsächlich vor allem durch die Gartengeräte, weil meine Eltern relativ viel in der Garage liegen haben, wie ein Hochdruckreiniger, ein Rasenmäher natürlich auch ganz klassisch. Und da habe ich mir gedacht, die Dinge müssen wirklich viel effizienter genutzt werden.
Es folgte eine Crowdfunding-Kampagne, um das Startkapital zu vergrößern und die erfolgreiche Bewerbung um ein Start-up-Stipendium des Landes Rheinland-Pfalz. Dann, vor 2 Jahren, gründeten die beiden zusammen mit einem weiteren Partner Mietzi. Bei den Menschen auf der Straße kommt das Konzept gut an.
Also wenn ich irgendetwas gebrauchen könnte, von der Idee her finde ich es gut, ja, kann man machen.
Also wenn ich es nicht brauche und jemand anders Freude dran hat und es gerne hat, dann klar.
Man müsste halt eine Kaution festlegen, damit das natürlich auch sichergestellt ist, falls ein Schaden entsteht, dass der dann auch abgedeckt ist.
Das Thema Sicherheit hat die Gründer tatsächlich lange beschäftigt. Vor der ersten Leihe müssen Nutzerinnen und Nutzer ihren Personalausweis hinterlegen. Außerdem legen die Verleiher bislang eine Kaution fest.
Mittelfristig wollen wir das über eine Versicherung ersetzen, dass eben jede Vermietung über die Plattform, jeder Verleih dann eben auch abgesichert ist.
Langfristig finanzieren soll sich die Plattform vor allem durch eine Provision. 15% von der Verleihsumme gehen an die Plattform. Und wie steht's um die Nutzerzahlen?
Die müssen bald explodieren, ja.
Nach gut 2 Monaten sind es rund 200 aktive User, vor allem aus dem Raum Mainz. Bis Jahresende sollen es bundesweit 5.000 bis 10.000 werden. Denn leben können die beiden vom Unternehmen bisher nicht. Salim hat eine halbe Stelle an der Hochschule, Benedikt arbeitet freiberuflich als Wirtschaftsinformatiker. Ab der Jahresmitte wollen sie sich zu 100% ihrem Start-up widmen, um die Idee vom Leihen statt Kaufen bekannter zu machen. Schließlich haben die jungen Unternehmer große Ziele.
Wenn man an Wohnungen mieten denkt, dann hat man sofort Airbnb im Kopf. Und das Gleiche soll jetzt bei der Vermietung von Alltagsgegenständen sein, dass man da direkt dann Miete im Kopf hat.
Ein Beitrag von Michael Herr.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Unser Hörer Lutz aus Mannheim schreibt: Ich bin auch relativ neu in einem Unternehmen. Jetzt möchte der Chef meine aktuelle Probezeit nochmal verlängern. Muss ich dem zustimmen und hat das eigentlich irgendwelche Nachteile für mich?
Ja, grundsätzlich muss man einer Verlängerung nicht zustimmen. Da gilt auch Verträge, die man geschlossen hat oder Probezeiten, die man vereinbart hat, gelten für beide Seiten. Das Problem ist natürlich, was mache ich, wenn der Arbeitgeber es verlangt? Ich mache es nicht, dann kann es natürlich sein, dass er mir noch in der Probezeit kündigt. Wobei man darauf hinweisen muss, dass der Begriff Probezeit eigentlich nur die Dauer der Kündigungsfrist betrifft und die Wartezeit eigentlich die wohl hier maßgebliche Frage, ob man Kündigungsschutz genießt oder nicht. Und beide sind in der Regel 6 Monate lang. Die Wartezeit im Gesetz ist immer 6 Monate. Das heißt also, nach 6 Monaten hat man Kündigungsschutz. Das kann der Arbeitgeber gar nicht mehr verlängern. Ja, er kann eine Probezeit verlängern, die die Länge der Kündigungsfrist betrifft, und zwar alleine. Aber die gesetzliche Wartezeit, die ist einfach auf 6 Monate festgeschrieben.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war unser SWR 1 Arbeitsplatz, der Podcast. Wenn ihr kein Jobthema mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern. Jede Woche gibt's eine neue Folge. Also wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Arbeitsplatz.